Hallo, frohe Ostern und ein ganz herzliches Willkommen bei unserem Peer-to-Peer-Podcast zwischen Kaffee und Karteikarten. Mein Name ist Tanem und ich sitze hier wie immer ready mit meiner Freundin Julia, um über das Studium, Mindset-Fragen, Lernstrategien und alles zu reden, was dieses Themenfeld so mit sich bringt.
Hallo, auch ein ganz, ganz herzliches Willkommen von mir und ein schönes, frohes Osterfest. Ich hoffe, ihr genießt diesen schönen Tag.
Das war jetzt ein sehr enthusiastischer Beginn. Thema der heutigen Folge ist ein Thema, was Julia und mich sehr interessiert, sehr beschäftigt, seit wir uns kennen. Es ist das Thema Schlaf. Haben wir auch schon irgendwann mal in den Anfangsfolgen angeteasert, dass das irgendwann mal kommen wird. Und Anlass für diese Folge war jetzt, dass Julia ein Schlafseminar besucht hat und uns hoffentlich mehr über das Thema Schlaf, Schlafstörungen und alles, was damit einhergeht, so berichten kann. Ich kann da auch ein bisschen aus meiner Erfahrung reden, weil ich mich auch so damit beschäftige. Aber ich bin mal gespannt, was diese Folge so mit sich bringt. Und jetzt bietet es sich ja an, wenn wir schon das Thema Schlaf haben, direkt mal unseren heutigen Schlaf zu analysieren. Wir nehmen auch gerade morgens auf, das heißt, wir sind relativ frisch aufgestanden vor ein paar Stunden. Julia, wie war denn dein Schlaf? Hast du gut geschlafen? Was war dein Sleep Score? Wir tragen nämlich beide eine Uhr, die die Qualität des Schlafes bemisst. Erzähl mal ein bisschen.
Ja, also mein Sleep Score war komischerweise 81. Ich dachte, er wäre eher so bei 60. Ich war nämlich sehr lange in einem Gedankenkarussell. Ich habe mich sehr viel gewühlt und zwischendurch mal um 4 auch auf die Uhr geguckt, weil ich dachte, oh, ich bin ja seitdem die ganze Zeit wach. Turns out war ich scheinbar wohl nicht die ganze Zeit. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, also manchmal weicht die Uhr ja auch ab. Ich fühle mich morgens, habe mich halbwegs erholt gefühlt. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt auch kein klassischer Morgenmensch. Also ich fühle mich eh nicht so ganz fit. Ja, ich hatte nicht so viel REM-Schlaf, kann mich trotzdem an einige Träume erinnern. Spannenderweise, muss ich kurz erzählen, habe ich geträumt, dass ich in so einem Bewerbungsverfahren von einer Großkanzlei war. Also meine Psyche hat da irgendwas Juristisches verarbeitet. Das war auch irgendwie ganz spannend im Traum. Und ja, das war mal so ein kleiner Einblick in meinem gestrigen und heutigen Schlaf. Wie sieht's denn bei dir aus, Tanem?
Bevor ich jetzt anfange, würde mich noch interessieren, wie lange hast du denn geschlafen? Wie viele Stunden?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, es waren wie gesagt weniger, weil ich zwischendurch um 4 auch auf die Uhr geguckt habe. Ich habe 7:57 geschlafen.
Okay, aber also ist wahrscheinlich noch an der Untergrenze von dem, was eine Person in ihren 20er Jahren braucht, vor allem eine Frau. Man braucht ja in den mittleren Jahren bis zum hohen Alter braucht eine Frau mehr Schlaf als ein Mann. Wurde auch nachgewiesen, aber ist doch gar nicht so schlecht. Ist natürlich schlechter, wenn es sich irgendwie schlechter angefühlt hat, als es wirklich angezeigt wird. Die Uhr ist ja nicht immer ganz so akkurat, also schon, aber manche Sachen kann sie einfach, glaube ich, nicht messen. Aber ja, ich hoffe, dafür schläfst du auf jeden Fall heute besser. Bei mir war der Schlaf ziemlich gut. Ich habe Probeexamen die letzten 2 Tage geschrieben. Das heißt, ich musste immer um 6.30 Uhr aufstehen, was gar nicht meins ist. Was auch bedeutet hat, dass ich meinen Schlafrhythmus oder einen Schlafmangel hatte. Ich habe immer nur so 6,5 Stunden geschlafen. Und mir ist Schlaf sehr wichtig. Ich brauche immer so meine 9 Stunden, 8 bis 9 Stunden. Ja, und das ist halt ausgefallen. Habe mich aber trotzdem erstaunlich erholt gefühlt die letzten 2 Tage. Aber jetzt habe ich gemerkt, ich brauchte heute den Schlaf. Heute war meine Qualität wesentlich besser. Ich hatte einen Sleep Score von, was habe ich gesagt, 94?
96.
Ah, 96. Ja, krass. Ich dachte gerade 94, aber es ist 96.
Wow.
Und ja, meine Uhr zeigt auch an, äußerst regenerierend. Und ich habe 8 Stunden 43 geschlafen. Ist irgendwie weniger, als ich dachte. Manchmal schlafe ich nämlich so 10, 11 Stunden. Aber das ist, glaube ich, auch gar nicht so gut.
Nein.
Das war jetzt optimal.
Ja, also ich habe auch im Vorbereitung auf die Folge, ich hatte auch so ein Schlafseminar besucht, gehört, dass wenn man unter der Woche so 6-7 Stunden schläft oder auch weniger und am Wochenende das dann alles nachholt, also 10-11 Stunden schläft, dann kommt der Körper aus seinem natürlichen Rhythmus raus und man täuscht ihn quasi vor, als wäre man in anderen Zeitzonen. Und das kann für den natürlichen Rhythmus gar nicht so gut sein. Also eine kurzfristige Erholung ist vielleicht da, aber es wäre doch ideal, fast jeden Abend ungefähr gleich zu schlafen.
Dazu kann ich auch noch berichten, dass ich auch mitbekommen habe, ich weiß nicht mehr, ob von dir oder von irgendjemand anderem oder ob ich selber gelesen habe, dass man Schlaf nie nachholen kann. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel in einer Nacht 6 Stunden schläft und dann sagt, okay, dafür gleiche ich es aus und schlafe die nächste Nacht 10 Stunden, dann kann man dieses Guthaben, das man auf dem Schlafkonto hat, so oder dieses Minusguthaben nicht mehr ausgleichen. Das ist dann irgendwie, dafür müsste man anscheinend irgendwie sehr lange, sehr lange schlafen, um irgendwann mal wieder quasi die Mitte zu finden und zu sagen, okay, ich habe jetzt wieder alles aufgeholt, aber so einfach ist es gar nicht mit dem Schlaf.
Ja, und genau deswegen reden wir darüber, weil ich finde auch gerade in der Examensvorbereitung ist Schlaf und vor allem qualitätsmäßig guter Schlaf so essentiell. Dieser Schlaf kann so viel machen. Er ist so gut für unsere Psyche, für unseren Körper, für unsere Regeneration, für so viel mehr. Und deswegen haben wir uns entschieden, genau diese Folge mal aufzunehmen. Passt jetzt vielleicht nicht ganz zum Ostertage, aber das ist dann eben so. Obwohl, Jesus ist ja aufgewacht von seinem 3-tägigen Schlaf. Also da ist dann doch noch eine Verbindung. Wir schauen uns erstmal ganz kurz an, was Schlaf denn eigentlich ist. Und zwar ist Schlaf ein Ruhezustand, ein zyklischer Ruhezustand von unserem Körper. Der Körper, vieles wird ruhiger. Es wird über den Tag durch Licht, wird in sehr viel Serotonin gebildet. Und wenn das Licht dann nach und nach weg ist und auch man schafft, zur Ruhe zu kommen, dann wird eben das Schlafhormon Melatonin gebildet, was eben die ganzen Körperprozesse einfach mal runterfährt. Dabei muss ich auch sagen, bei den ganzen Erklärungen, ich erkläre das eben aus einer Sicht von einer Jurastudentin, weder biologisch alles perfekt, noch keine Ärztin, aber dass das erstmal alles ein bisschen deutlich wird. Und wenn wir denn, der Schlaf ist auch nicht gleich Schlaf. Das sieht man dann auch an der Uhr, an den verschiedenen Schlafqualitäten. Der Schlaf kann von sehr, sehr vielen Faktoren beeinflusst werden. Dazu kommen wir dann noch gleich, wenn wir über schlechten Schlaf reden. Aber es gibt im Schlaf 4 verschiedene Phasen. Und diese Phasen, im Idealfall, durchlaufen wir alle diese Phasen auch. Da kann man gerne im Internet auch nochmal ein Bild dazu anschauen. Da sieht man diese Phasen, die wirken wie so eine Amplitude, die ihr noch aus dem Matheunterricht kennt. Und zwar kommt erst die Einschlafphase. In dieser Einschlafphase wird der Körper langsam ruhiger. Je nach Person, je nachdem, was man erlebt hat, wie ruhig man ist, wie viele Gedanken man hat, kann die bis zu 30 Minuten andauern oder auch noch länger. Das ist eben sehr, sehr individuell. Und die Muskeln entspannen sich, Herzschlag und Atmung werden ruhiger und langsam driften die Gedanken ab. Also das ist der Übergang vom Wachsein zum Schlaf. Und die hat man natürlich einmal. Und dann kommt der leichte Schlaf. Und der Körper fährt noch weiter runter. Man ist noch relativ leicht weckbar, aber dieser leichte Schlaf macht den größten Teil der Nacht auf. Und dann kommt der Tiefschlaf. Und da entspannt sich der Körper so maximal. Die Muskeln entspannen sich, die Zellen, das Immunsystem wird dadurch gestärkt, die Wachstumshormone werden eben ausgeschüttet, dadurch reparieren sich eben die Zellen. Also es ist eine sehr, sehr wichtige Schlafphase und so essentiell für diese körperliche Erholung, gerade wenn man anstrengende Tage hat. Und die 4. Phase ist dann die REM-Schlafphase, also das heißt Rapid Eye Movement. In der Phase sind die Augen sehr aktiv, deswegen wurde sie so genannt. Und da ist das Gehirn im Wachzustand, das heißt in der Phase träumen wir. Es wurde jetzt auch erwiesen, dass man in anderen Phasen auch träumt, aber vor allem in dieser Phase träumt man intensiv. Da kann man quasi sagen, da erholt sich die Psyche. Wir verarbeiten die Sachen, die wir oft im Tag erlebt haben, die uns belasten und unsere Kurzzeit, was wir im Kurzzeitgedächtnis haben, wird in Langzeitgedächtnis umgewandelt. Als ich das dann in der Recherche gelesen habe, musste ich an dem Film Alles steht Kopf denken, wo da diese Perlen immer sind. Also das wird quasi in dieser Phase gemacht. Und es ist wichtig für unser Gedächtnis, für Lärm und für unsere emotionale Verarbeitung. Also gerade in der Examenzeit finde ich eine sehr, sehr wichtige Phase. Und ja, die Phasen sind auch noch sehr unterschiedlich. Also sie dauern manchmal 90 bis 110 Minuten an, aber nur in den ersten Stunden, in den ersten Phasen, also jeder durchläuft erstmal je nach Schlafdauer 4 bis 7 Phasen in der Nacht. Tanem hat ja auch schon mal gesagt, wie viel Schlaf man als Frau ungefähr braucht. Bei Männern sind es meistens 1 Stunde weniger, also 7 bis 8. Und die Einschlafphase ist nur am Anfang. Tiefschlafphase, die haben wir immer, die haben wir auch nur in den ersten 3-4 Stunden, die fällt irgendwann weg. Dafür wird aber die REM-Schlafphase immer größer. In den ersten Phasen ist die REM-Schlafphase sehr kurz und am Ende unseres Schlafpensums sehr hoch. Deswegen wachen wir manchmal auf, als wir mitten im, weil wir dann mitten im Traum sind. Also das habe ich auf jeden Fall sehr oft. Ich wache auf, während ich gerade noch geträumt habe. Und das passiert halt in den Endzyklus, der vielleicht im 4., 5. Zyklus viel häufiger als im 2., 3. Zyklus. Also wenn man dann mal um 4 Uhr in der Nacht wach wird, ist es viel unwahrscheinlicher, dass man da mitten aus dem Traum gerissen wird. Das kann man sich ganz gut nochmal im Internet anschauen. Und wer halt sehr wenig schläft, also vielleicht nur 4, 5 Stunden die Nacht, der hat viel weniger REM-Schlafphasen und der hat viel weniger die Möglichkeit, Sachen emotional zu verarbeiten. Und gerade wenn man wenig schläft, dann ist das essentiell auch für unsere Konzentration, die wir ja gerade in der Examensvorbereitung brauchen. So, ich habe jetzt erstmal ganz, ganz viel geredet. Und eine Sache ist eben auch noch sehr abhängig, wie wir schlafen, und zwar welcher Phänotyp wir sind. Das ist unser biologischer Zyklus, wann wir wach sind, wann wir unseren Höhepunkt der Zeit haben. Da gibt es im Internet tolle Tests und danach kann man manchmal auch ein bisschen bestimmen, wann wir schlafen gehen, wann wir aufwachen, wann wir uns Sachen bestimmt in der Zeit legen. Und ich hatte Tanem auch noch gefragt, wir hatten beide den Test gemacht und mich würde mal interessieren, Tanem, welcher Typ bist du denn?
Bevor ich das sage, würde mich interessieren, ob du mich richtig einschätzen kannst. Was denkst du denn, was ich für ein Typ bin?
Ich denke, du bist eine typische Taube. Also es gibt da Lerchen, Eulen und Tauben. Tauben sind die Mischform und ich glaube, du wärst eine Mischform.
Also irgendwie wurden mir die Tiere nicht angezeigt. Mir wurde nur gesagt, was für ein Typ ich bin. Ich bin der neutrale Typ.
Ja, du bist eine Taube, siehst du?
Ah ja, okay. Ja, ich liebe Tauben, also passt es ja auch.
Ja, das siehst du gut eingeschätzt. Ja, also bei dem Test wird dann der Frühaufsteher angezeigt. Ich weiß gerade nicht, wie es genau hast. Ich weiß nicht, ob du die Statistik offen hast. Also sind 5 verschiedene Typen werden angezeigt. Eine Mischform aus Lerche ist der ganz frühe Vogel eben, Eule ganz spät in der Nacht, Taube Mittelding und dann gibt es zwischen Lerche, Taube noch eine Mischung und zwischen Taube und Eule noch eine Mischung. Dann frage ich dich auch mal, was denkst du denn, was wäre ich?
Also ich sage, du bist ein Abendtyp. Ich weiß nicht, was die, also eine Eule würde ich sagen.
Ich bin der moderate Abendtyp, das heißt, ich bin eine taubenförmige Eule, könnte man so sagen.
Okay.
Hätte ich auch nicht gedacht. Ich glaube, das war auch nicht so zu Richtung Eule eher. Aber nein, ich war doch der moderate Abendtyp. Also da waren auch so Fragen wie, ja, wenn einer sagt, die beste Zeit für eine Aktivität ist für mich 22 bis 23 Uhr, wie bereit wären sie jetzt noch irgendwie so eine harte Aktivität zu machen? Da habe ich dann zum Beispiel auch gesagt, nö, hätte ich jetzt auch nicht so Lust.
Ja, für mich war das auch manchmal ein bisschen schwer einzuschätzen, wann ich körperlich am aktivsten sein kann. Ich meine, ich habe dann, glaube ich, 16 Uhr angegeben oder 11. Also ich konnte mich zwischen 16 und 11 Uhr nicht entscheiden. Es kommt aber darauf an, habe ich schon gegessen? Wie geht's mir quasi körperlich? Weil nur durch Essen werde ich quasi stark. Aber manchmal ist es auch so, dass man Mittagstief hat nach 13 Uhr. Also weiß ich auch nicht immer 100%, ob ich um 15, ich glaube, ich habe sogar 14 Uhr angegeben, ob ich um 14 Uhr dann wirklich voll leistungsfähig bin. Das fand ich ein bisschen schwierig, aber ich meine, sowohl 11 als auch 14 Uhr sind ja relativ in der Mitte des Tages. Also ja, ist es, glaube ich, echt, bin ich weder der Morgen- noch Abendtyp.
Aber das ist sehr gut, Tane, weil das heißt ja, dass du genau an der Tageszeit, wenn die meiste Zeit des Tages ist, sehr fit bist. Also es ist ja besser, als wärst du immer morgens um 6 fit, bist aber über den ganzen Tag total müde oder du bist über den ganzen Tag müde und hast abends deinen Höhepunkt. Also ich finde das eine sehr gute Sache, dass du das hast.
Das stimmt, da hast du recht. So habe ich auch gar nicht generell drüber nachgedacht. Aber mir ist jetzt auch aufgefallen, jedes Mal, wenn mich jemand gefragt hat, ob ich eher ein Morgen- oder Abendmensch bin, war beides mir unlieb, weil ich bin weder ein Abendmensch, ich werde relativ früh müde, so 22, 23 Uhr ist schwer, was mit mir anzufangen. Und morgens bin ich aber auch, also ich bin halt ab 8 oder 9 leistungsfähig, aber auch nicht so ganz der Morgentyp, der so um 6 aufsteht. Deshalb, ja, wahrscheinlich ist das eigentlich das Optimum. Ja, good for me.
Deswegen ist es ja auch sehr gut, diesen Test mal zu machen, weil man dadurch auch ein bisschen probieren kann, so ein bisschen sein Leben zu planen. Also ich habe Freundinnen, und das fällt mir da super schwer, die total vielleicht die moderaten Frühaufsteher-Morgentypen sind und manchmal sich zum Frühstück um 7 oder 8 Mal treffen wollten, wo ich so war, nee, auf gar keinen Fall. Oder morgens um 7 in den Gym gehen, das wäre für mich der absolute Horror. Für mich ist ja auch schon der Horror, um 9 morgens beim Reps zu sein und super Stress und Nerven aufreiben, weil ich da überhaupt noch keine Energie habe. Und das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich das Rep beende, weil ich zu der Zeit einfach noch nicht leistungsfähig bin und so viel Geld dann ausgebe, obwohl ich ganz viele andere Aktivstunden habe und vor allem die Abendstunden super, super fit bin. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch nochmal meine Zeiten vielleicht von 12 bis 19 Uhr in der Bib legen oder von 13 bis 20 Uhr, weil ich da einfach viel, viel fitter bin.
Ich kann das absolut nachvollziehen. Das hat mich ja an meinem Rap auch so gereizt, dass die Zeiten 16:30 bis 19:30 waren. Und das war jetzt ein paar Monate 3-mal die Woche so. Jetzt wurde einmal die Woche auf 10 bis 13 Uhr verlegt. Und das fällt mir so schwer, weil die Hälfte des Tages weg ist. Und ich bin auch noch nicht ganz so, also ich kann gut selber lernen und ich will diese Zeit aktiv nutzen, um Sachen mir selber anzueignen. Aber die Zeit vergeht so langsam, wenn man dann da dieses Rep hat. Also das fand ich schrecklich. Da bin ich überhaupt nicht zufrieden. Und deshalb, ja, bin ich wirklich, ist es ein Win für mich, dass ich 2-mal die Woche von 16:30 bis 19:30 habe. Was ich aber noch ergänzen wollte, du hast ja vorher gesagt, Schlaf ist ein Ruhezustand. Was ich aber auch wichtig finde zu erwähnen und was für mich zur Definition dazugehört, ist, dass es auch ein aktiver Regenerationszustand ist und ein aktiver Verarbeitungsprozess. Du hast ja auch schon gesagt, dass man da verarbeitet, aber man regeneriert auch viel. Man stärkt das Immunsystem, man repariert innerlich im Körper viel. Also das ist wirklich eine sehr aktive innerliche Phase, wo der Körper ganz hart arbeitet. Und das gehört für mich definitiv auch noch zur Definition dazu, wollte ich nur kurz mal erwähnen.
Ja, das habe ich ja vor allem in den verschiedenen Phasen noch angesprochen, die einzelnen. Also da habe ich genau die Sachen, die du gesagt hast, auch schon angesprochen. Ja, genau. Aber zur allgemeinen Definition hast du recht. Könnte man das auf jeden Fall, hätte man das noch mit sagen sollen. Ja, jetzt haben wir ungefähr gesagt, was Schlaf ist, wie die Zyklen aufgebaut sind, welchen Phänotyp man hat. Ich finde es auch ganz cool, glaube ich, das nochmal zu verlinken und dass ihr selber mal diesen Test macht, weil danach kann man, glaube ich, sehr viel richten. Das ist einfach von der Natur mitgegeben. Das kann man manchmal ein bisschen sich antrainieren, aber nie 100% krass ändern. Also vielleicht schon, aber das erfordert eben sehr viel Training und ich habe es immer probiert und bin oft gescheitert. Heißt nicht, dass es nicht möglich ist, aber für mich ist es einfach viel leichter, sich ein bisschen mehr nach meinem biologischen Rhythmus zu richten. Und jetzt kommen wir aber mal zu dem Part, was passiert dann, wenn der Körper zu wenig Schlaf hat? Tanem, willst du da mal starten?
Yes, das ist jetzt mein Part, da habe ich recherchiert. Also liebe Leute, ich glaube, jeder von uns kennt das Gefühl, man hat schlecht geschlafen, man hat zu wenig geschlafen und man merkt es direkt am nächsten Tag. Julia, vielleicht ist es bei dir heute auch so, vielleicht wirst du es merken. Ich möchte dir aber auch gar nichts einreden, vielleicht auch nicht. Aber grundsätzlich, wenn ich schlecht schlafe, bin ich unkonzentriert, ich bin irgendwie gereizt und einfach ein bisschen neben der Spur. Und da sieht man auch schon, ein Schlaf ist nicht was, was nice to have ist, sondern es ist essentiell für die Leistungsfähigkeit und für den Körper. Also bei Schlafmangel unterscheidet man zwischen kurzfristigen und langfristigen Auswirkungen. Und ich würde jetzt erstmal mit den kurzfristigen Auswirkungen anfangen. Denn kurzfristige Auswirkungen merkt man vor allem im Kopf. Die Konzentration lässt nach, also man ist schneller abgelenkt, man macht mehr Fehler. Und es gibt auch Studien, die sagen, dass Menschen mit starkem Schlafmangel, der vielleicht so 2 Nächte angehalten hat, ähnlich reagieren wie jemand, der Alkohol getrunken hat. Den Fakt, den habe ich auch schon lange im Kopf und jedes Mal, wenn ich auf Schlafmangel bin, denke ich, fühle ich mich auch irgendwie, also quasi betrunken so. Das hat tatsächlich dieselben Auswirkungen. Also die Reaktion.
Ich habe gehört, dass man 1,0 Promille hätte man
ja,
dann.
Genau so ist es. Also die Reaktionszeit lässt nach, die Aufmerksamkeit lässt nach, also all das leidet drunter. Und
ich muss, sorry Tan, dass ich unterbreche, aber ich habe das sehr ähnlich wie du, bloß mit dem Fakt, dass irgendwann, wenn man so übermüdet ist, habe ich mal gehört und ich weiß nicht, ob es wahr ist, aber dass das Gehirn sich selber irgendwann isst, um Energie zu haben. Und davor habe ich irgendwie jedes Mal richtig, richtig Angst und deswegen kann ich manchmal noch weniger schlafen, weil ich dann die ganze Zeit denke, scheiße, mein Gehirn isst sich selber, mein Gehirn isst sich selber.
Das ist sehr brutal, aber ich glaube, du könntest damit einen Punkt haben. Ich glaube, ich habe sowas auch mal gehört. Das ist schon übel irgendwie, wie der Körper sich selber versucht zu regulieren und zu solchen Maßnahmen greift. Ja, aber neben der Konzentration wird auch das Gedächtnis schlechter. Das hängt damit zusammen, wie Julia euch schon erklärt hat, dass Informationen und Erlebnisse im Schlaf eigentlich verarbeitet werden und abgespeichert werden im Langzeitgedächtnis. Und wenn diese Phase fehlt, dann bleibt einfach vieles oberflächlich hängen. Außerdem kennen das auch vielleicht viele, man ist emotional viel anfälliger, kleine Dinge regen einen schneller auf, man ist ungeduldiger, man ist gereizter und fühlt sich schneller gestresst. Und das liegt daran, dass bestimmte Bereiche im Gehirn, ich weiß jetzt nicht ganz genau biologisch, welche das sind und wie das funktioniert, aber vor allem die Bereiche, die für Emotionen zuständig sind, bei Schlafmangel weniger gut reguliert werden. Und dann gibt es natürlich noch den Klassiker, man ist körperlich einfach nicht so fit, man ist erschöpft, fühlt sich schlapp und einfach nicht ganz leistungsfähig. Also das sind alles so die kurzfristigen Auswirkungen. Klingt alles jetzt eben langfristig gesehen nicht so schlimm, wird aber problematisch. Wenn der Schlafmangel länger anhält, dann ist es auch schon ein bisschen erschreckend, was da alles passieren kann. Dann geht es auch nämlich nicht mehr nur um Müdigkeit, sondern um wirkliche gesundheitliche Auswirkungen. Und das sieht man zum einen bei unserem Immunsystem, denn wer dauerhaft zu wenig schläft, ist nachweislich anfälliger für Krankheiten, weil sich der Körper einfach schlechter gegen Viren und Bakterien wehren kann und im Schlaf auch das Immunsystem gestärkt wird. Also das habe ich mal gelesen, ich weiß auch nicht, wie das funktioniert, aber im Schlaf regeneriert sich das Immunsystem, stärkt sich und das fällt halt komplett weg, wenn man das einfach nicht mehr hat. Und auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt. Es gibt Studien, die zeigen, dass es Zusammenhänge zwischen chronischem Schlafmangel und Bluthochdruck oder anderen Herzproblemen gibt. Und das ist natürlich dann auch nicht mehr so lustig. Deshalb ist es auch wirklich wichtig, darauf zu achten und Hilfe zu suchen oder Lösungen zu finden, wenn man merkt, man schläft dauerhaft nicht gut. Ein anderer Punkt ist auch der Stoffwechsel. Schlaf beeinflusst Hormone, die Hunger und Sättigung steuern. Und wer dauerhaft zu wenig schläft, hat oft mehr Appetit und aber auch weniger das Sättigungsgefühl. Und vor allem hat man auch mehr Appetit auf ungesunde oder energiereiche Lebensmittel. Ist ja auch logisch, wenn man müde ist, dann nimmt man Energiereiches zu sich. Und das führt dann auch zu Gewichtszunahme. Ist jetzt nicht so schlimm, aber also es ist jetzt nicht so schlimm, wenn man an Gewicht zunimmt, aber es ist einfach ein Faktor, der passiert, wenn man langfristig zu wenig Schlaf hat. Und natürlich zu guter Letzt die Psyche spielt auch eine große Rolle. Chronischer Schlafmangel wird mit einem erhöhten Risiko für Depressionen und Angststörungen in Verbindung gebracht, einfach weil der Körper und der Geist nie richtig zu oder das Gehirn nie richtig zur Ruhe kommen. Und das ist ja eigentlich genau die Quintessenz des Schlafes.
So, wir haben jetzt gehört, was ist Schlaf und was macht zu wenig Schlaf? Dann kann es ja auch an dem Punkt kommen und da sind mehr Leute als gedacht. Hanne, wie viel die Zahlen, ich habe verschiedene Zahlen gesehen, aber wie viel Prozent denkst du haben in Deutschland mit Schlafproblemen zu tun?
Ich würde sagen, ich kann es gar nicht einschätzen, aber ich würde schon sagen, die Hälfte oder über die Hälfte, über 50%.
So viele sind es zum Glück ganz noch nicht. Also es sind ungefähr 30%, die mit Schlafproblemen zu tun haben. Und von einem Schlafproblem redet man, wenn man beispielsweise 30 Minuten, länger als 30 Minuten braucht zum Einschlafen. Das ab und zu mal gelegentlich oder zwischendurch länger mal wach wird in der Nacht, also mal Probleme hat beim Durchschlafen oder auch früher wach wird als der Wecker regelmäßig. Aber das im Unterschied zwischen Schlafstörung passiert eben nur gelegentlich. Das passiert nicht so häufig. Bei Schlafstörung ist das über mindestens 3 Wochen dauert das an, dass man diese Probleme hat. So kann man wahrscheinlich Schlafprobleme und Schlafstörung am besten unterscheiden an der Dauer und der Häufigkeit. Und wie viel Prozent, denkst du, haben Schlafstörungen?
Ja, da, okay, dann habe ich das gerade verwechselt. Aber ich würde sagen, oh Gott, jetzt würde ich aber auf jeden Fall sagen, über die Hälfte.
Das sind ja, also 30% haben Schlafprobleme, also gelegentliche Probleme beim Einschlafen, Durchschlafen und Ausschlafen. Und richtig dauerhaft eine Störung haben 10%. Also jeder Zehnte, das sind ja ungefähr 8 Millionen Personen in Deutschland.
Warte mal, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Also du hast gerade als erstes von quasi den kurz, nee, von
Schlafproblemen, genau.
Ja, okay.
Du hattest, glaube ich, einen Rechenfehler gehabt.
Ja, obwohl ich gut geschlafen habe. Hä, woher wird das?
Ja, das passiert vielleicht noch von den letzten Tagen, wer
da
weiß.
Kann ich nicht mehr auf den Schlaf schieben, meine Liebe.
Und man muss auch ein bisschen, es gibt ganz mannigfaltige Schlafprobleme. Ich habe nur ein paar gesagt. Beispielsweise gibt es Insomnia. Es gibt auch Leute, die schlafwandeln. Das ist manchmal noch schwer zu untersuchen. Hat manchmal auch was mit der Psyche zu tun, wird nicht immer als Schlafkrankheit spezifiziert. Aber ich würde euch auf jeden Fall raten, wenn ihr längere Zeit weder ein-, durch- oder ausschlafen könnt, mal mit einem Arzt zu sprechen, weil, wie ihr vorher schon gehört habt, die Folgen sind immens. Und Schlaf ist eben wie ein Motor, der uns antreibt. Und wenn wir dauerhaft ohne Schlaf leben, ist es so, als würde man mit einem Auto vielleicht ein bisschen Benzin noch haben, Resttank, aber zum Beispiel gar kein Öl. Und das ist so scheiße für unsere Hard- und Software, also für unseren Körper und unsere Psyche. Und es gibt aber vielleicht auch noch ein paar Tipps, gerade auch bei Schlafproblemen, was man machen kann. Und ich selber muss dazu sagen, dass ich auch gerade im letzten Jahr und heute immer noch sowohl Schlafprobleme als auch eine Schlafstörung habe. Das ist ein Thema, wo ich mich sehr, sehr viel auseinandergesetzt habe. Und das hat sich auch bei mir sehr unterschiedlich gezeigt. Ich war oft in diesem bekannten Gedankenkarussell drinne. Ich konnte manchmal nicht gut, bin manchmal in der Nacht öfter wach geworden als vorher, aber gerade dieses Gedankenkarussell war super, super hart. Und da gibt es einfach, also ich führe gerade auch so eine Liste hier auf Reha, weil dafür bin ich auch hier unter anderem, worauf man vielleicht so im Alltag achten kann. Und ein Faktor ist Alkohol. Also es wird immer gefragt, wie viel Alkohol man trinkt. Und ich merke, dass wenn ich meinen Sleep Score tracke, und das ist ja gerade an Studis gerichtet, wenn ich Alkohol trinke, mein Sleep Score ist so schlecht. Meine Schlafqualität nimmt wirklich halbiert sich. Und gerade wer Probleme mit Schlafen hat, wäre es wirklich wichtig, für eine längere Zeit mal Alkohol wegzulassen. Und der Rotwein am Abend kann vielleicht beim Einschlafen mal helfen, aber hat, wie gesagt, auch eine Auswirkung auf die Schlafqualität. Und ja, gerade diese ist wichtig, weil manchmal kann man weniger schlafen, aber die Schlafqualität ist so gut, als wenn man 8 Stunden schläft, aber mit einer furchtbaren Schlafqualität. Und dann weitere Faktoren sind bei mir auch ein bisschen, wie viel Stress ich im Alltag habe, wie viel muss ich verarbeiten. Und je ruhiger mein Tag ist, desto besser kann ich häufiger schlafen. Darauf achte ich hier auf Reha gerade, das ist sehr interessant. Und da hilft es manchmal einfach, neben dem Bett noch einen Zettel zu haben, aufzuschreiben, was einen belastet, und am nächsten Tag sich einfach einen Termin mit sich selber zu vereinbaren, sage ich mal 13 Uhr, und nochmal über die Probleme dann nachzudenken. Dann weiß man, okay, ich habe sie mir erstmal von der Seele geschrieben und morgen, wenn ich fitter bin, behandle ich sie nochmal. Das kann sehr gut helfen. Es kann auch gut helfen, das soll ideal sein, wurde rausgefunden, die Zimmertemperatur soll weder zu heiß noch zu kalt sein. Ideal sollen 16 bis 18 Grad im Zimmer sein. Und dabei soll es auch gut helfen, vorher einmal nochmal kräftig Stoßlüften zu machen, dass Sauerstoff reinkommt. Und durch diesen Sauerstoff wird eben auch angeregt, dass sich mehr Melatonin produzieren kann, das gewisse Schlafhormon. Und ein weiterer Faktor, ihr kennt vielleicht auch die bekannte heiße Milch mit Honig. Und durch Milch wird eben auch, es sind bestimmte biologische, chemische, was auch immer Prozesse, wird eben auch mehr Melatonin angeregt. Durch Zucker wird der Blutzuckerspiegel tatsächlich gesenkt. Und diese Wärme wirkt eben auch beruhigend. Und auch gerade dieses Psychische, dieses Ritual, das die Oma sagt, das beruhigt einen, das kann super effektiv sein. Zu Medikamenten würde ich wahrscheinlich erst greifen, wenn ich mit einem Arzt gesprochen habe. Das könnte ich aus meiner Erfahrung erzählen, weil die können auch manchmal auch abhängig machen. Dafür, bevor das ist, würde ich ganz viele andere Sachen probieren. Es gibt bestimmte Atemtechnik, also 6 Sekunden einatmen, 6 Sekunden halten, 6 Sekunden ausatmen. Da gibt es verschiedene Varianten. Es gibt bestimmte Beruhigungsstrategien, also das heißt autogenes Training. Da kann man sehr, sehr viel finden, wie man seine Gedanken, das Gedankenkarussell einfach mal runterfahren kann. Und als einer der letzten Tipps, das waren jetzt sehr verschiedene und viele, ist es auch wichtig, dass man vor dem Essen, vor dem Schlafen nicht groß und viel isst. Also das ergibt jetzt auch voll Sinn, das wurde früher auch gesagt, dass man abends eher leicht essen soll, weil unser Körper und unsere Verdauung ist so angeregt und ist so auf Hochtouren, dass es dem Körper dann so schwer fällt, wenn man abends fettig und viel isst, komplett runterzufahren und unser Körper, dass die ganzen Systeme runtergefahren sind und dadurch wird unser Körper auch wärmer in der Zeit und es soll ja gerade ein bisschen abkühlen und deswegen vielleicht auch nicht so spät essen und vor allem nicht deftig fettiges Essen oder Rohkost essen. Und den bekannten Tipp einfach Technik, der Blue Screen kann einen wach machen und das vielleicht alles entfernen möglichst. Also das ist auch mein größtes Manko, ich schaue abends immer noch Serie. Macht mich wahrscheinlich auch nochmal wach, das müsste ich auch nochmal lassen und mein Handy liegt auch noch in meinem Zimmer. Das wären so die Sachen, die ich noch wirklich verbessern könnte und Routine tut uns auch eben gut. Das ist bei mir auch ein bisschen das Problem. Also es waren super verschiedene Tipps, Tanem. Ich weiß nicht, ich habe jetzt sehr viel geredet, aber hättest du noch 1, 2 Sachen, die du in deiner Schlaferfahrung gemacht hast?
Also du hast schon vieles sehr Wertvolles genannt. Routine finde ich auch zum Beispiel sehr wichtig. Der Mensch ist einfach ein Gewohnheitsmensch. Der Körper liebt feste Zeiten und wenn man jeden Tag ungefähr zur gleichen Zeit schlafen geht und aufsteht, dann gewöhnt sich der Körper daran. Ist ja auch das perfekte Beispiel jetzt, dass ich die letzten 2 Tage um 6.30 Uhr aufgestanden bin und davor die Tage immer um 10 Uhr und jetzt aber automatisch um 8.30 Uhr heute. Also man merkt da schon, da gibt es eine Änderung, wenn sich der Körper einfach dran gewöhnt und man wird dann auch zum Beispiel früher müde. Ansonsten neue Tipps könnte ich noch 1, 2 nennen. Das erste ist, dass es für mich ein Fehler ist, von dem vollen Tag ins Bett zu gehen. Also ich komme nach Hause und dann passiert noch so viel und ich telefoniere noch so viel oder erfahre ganz viel Neues und unternehme noch was. Und dann gehe ich direkt schlafen, dann funktioniert es meistens nicht, weil der Kopf halt so voll ist und der Körper noch irgendwie eine Übergangsphase braucht, wo er so ein bisschen zur Ruhe kommt, damit quasi das Melatonin dann freigesetzt werden kann. Und damit der Körper sagen kann, okay, ich habe jetzt das Signal, der Tag ist vorbei. Und da kann zum Beispiel helfen, ein kurzer Spaziergang oder Journaling, also ich schreibe Tagebuch oder einfach mal bewusst irgendwie nichts zu tun. Und was mir aber am allermeisten hilft, zu lesen. Lesen macht mich unglaublich müde. Und ich schlafe danach so gut ein, aber ist natürlich nichts für Leute, die keine Leseratten sind. Aber da gibt es auch eben andere Sachen, habe ich ja auch jetzt schon Alternativen genannt. Das zweite ist, das Bett sollte nur wirklich mit Schlaf verbunden sein. Nicht irgendwie mit Lernen oder irgendwie Arbeiten. Serie schauen ist auch schon suboptimal. Aber vor allem irgendwie mit Arbeiten oder Lernen ist es gar nicht so gut, wenn man dann alle Aktivitäten im Bett macht, weil das Gehirn sonst Bett mit Aktivität verknüpft, statt Bett mit Entspannung. Und das wirkt sich auch unterbewusst aus, auch wenn man das vielleicht selber gar nicht so merkt. Und das Letzte, was ich noch sagen kann, ist, du hast jetzt von Alkohol geredet, ich würde noch gerne Koffein ansprechen, ist auch wichtig, weil das ja wesentlich quasi leicht fälliger oder einfach leichter im Alltag getrunken wird als jetzt mal Alkohol und vor allem im Studium gerade zur Grundversorgung wird. Aber was ich euch sagen kann, merkt euch, Koffein kann bis zu 6 bis 8 Stunden im Körper wirken. Das heißt, auch ein Kaffee am späten Nachmittag kann den Schlaf am Abend noch beeinflussen, auch wenn man es dann nicht direkt merkt. Aber da könnt ihr ja vielleicht mal drauf achten, dass man wirklich so ab 14, 15 Uhr keinen Kaffee mehr trinkt. Und dann kann man ja gucken, ob sich das verbessert oder nicht. Bei mir zum Beispiel, bei mir wirkt sich Kaffee gar nicht aus. Auch Schwarztee, also ich trinke immer türkischen Schwarztee zu Hause und ich merke, also abends bis 22, 23 Uhr und ich merke davon gar nichts, muss man selber gucken. Aber wenn man schon merkt, okay, man hat eben Schlafprobleme, ob man dann irgendwie den Koffein ein bisschen absetzt.
Ja, ich glaube, Tane, wir haben uns da wirklich richtig, richtig gut ergänzen können zu diesem Thema Schlaf, was uns ja so immens am Tag beschäftigt und auch im Leben. Also wie viele Jahre schlafen wir denn eigentlich durch? Und ohne diesen Schlaf, da läuft es einfach nicht. Wir brauchen den. Und ich glaube, gerade in jetzt dieser schweren Zeit ist dieser Schlaf umso essentieller und wichtiger und einfach nicht wegzudenken. Und da lohnt es sich auch nochmal ein bisschen runterzufahren und zu schauen, was kann ich denn in meinem Alltag tun? Was kann ich machen? Wir haben jetzt ganz verschiedene Tipps gesagt und wir machen da auch nicht alles perfekt. Und ich glaube, auch selbst Tanem hat auch mal Momente, wo sie auch mal nicht ganz einschlafen kann. Das passiert eben einfach mal, das hat jeder mal. Aber wir können eben auch gerade durch das Thema Schlafqualität unseren Schlaf so gut verbessern. Und wenn man dann eine Schlafstörung richtig hat, was bei mir auch das Problem ist, dann wäre es vielleicht auch mal gut, mit einem Psychologen zu schauen, weil das kann sehr verschiedene Gründe haben, dass man so lange nicht schlafen kann. Und es ist eben super wichtig, damit eben das wieder in die Waagschale, nicht in die Waagschale, das im Einklang zu bringen, weil ich war auch das ganze Jahr, das ergibt auch sehr viel Sinn, ich war das ganze Jahr auch sehr viel krank, weil ich konnte natürlich auch sehr wenig schlafen. Ich habe jede Krankheit mitgenommen, weil mein Körper gar nicht die Zeit hat und die Möglichkeit, so viel zu regenerieren. Und mein Immunsystem war dadurch auch super beschäftigt, gerade weil ich eben auch noch sehr viel Sport gemacht hatte. Also es gab Wochen, wo ich vielleicht nur 30 Stunden geschlafen habe auf 7 Tage. Und ihr könnt das ja schnell ausrechnen. Also es waren manchmal 4-5 Stunden in der Woche im Durchschnitt und das ist einfach viel zu wenig. Und da ist es wirklich wichtig, einfach mal wirklich einen Cut zu machen, sich einen Urlaub zu nehmen, wenn das geht. Das kann natürlich nicht jeder, aber das Problem muss man unbedingt angehen, weil diese Folgen sind wirklich richtig immens. Es sind natürlich jetzt ein bisschen harte Worte zum Ende, aber das ist umso wichtiger, das nochmal zu betonen, gerade weil ich das alles jetzt durchgemacht habe. Achtet auf euren Schlaf, nehmt den Schlaf nicht auf die leichte Schulter, das habe ich in meinen jüngeren Anfang 20 Jahren gesagt, ich bin immer noch Anfang 20, aber nicht mehr so Anfang 20 wie vor 3-4 Jahren, da habe ich meinen Schlaf so für viele Sachen geopfert, für Party, für Lernen, für alles Mögliche. Und jetzt habe ich am Ende wahrscheinlich so ein bisschen die Rechnung bekommen, dass ich jahrelang vielleicht einen Schlafmangel hatte und nicht so viel Energie hatte, den ich jetzt in dieser harten Phase unbedingt gebraucht hätte. Also nehmt euch Zeit, schlafen ist wichtig und ihr seid auch nicht faul, wenn ihr lange schlaft, weil es gibt Leute, die brauchen weniger Schlaf. Das sind die sogenannten Kurzschläfer, die vielleicht nur 5-7 Stunden brauchen. Das reicht denen komplett aus. Dann so die Leute, die normal schlafen, vielleicht 7-9, abhängig auch von Mann bis Frau, von Mann oder Frau. Oder die Langschläfer, die einfach mehr brauchen. Das ist auch individuell, wie viel Schlaf wir brauchen. Und wenn ihr mehr Schlaf braucht, dadurch seid ihr einfach nicht faul. Euer Körper braucht das dann einfach. Also vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mir hat die Folge super Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und dann euch eine wunderschöne Woche.